Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ihr könnt ruhig noch sitzen bleiben. Der Gottesdienst ist noch nicht zu Ende. Gewohnheitsmäßig beschließen diese Segensworte, die der aaronitische Segen oder auch Priestersegen genannt werden, den Gottesdienst. Wir sind es also gewöhnt, nach dem Gottesdienst gesegnet zu werden, aber kaum jemand macht sich Gedanken, was da eigentlich passiert. In 4. Mose 6, in Versen 22 bis 27, beschreibt die Bibel: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Bemerkenswert ist, dass gemäß der Bibel dieser Segen neben dem Vater Unser von Gott bzw. Jesus Christus selbst eingesetzt wurde. Obwohl der aaronitische Segen zu den ältesten bekannten Segensworten gehört, gebrauchte die alte Kirche, also die Urkirche bis etwa 500, den aaronitischen Segen nicht und im Mittelalter kam er nur sporadisch in regionalen Liturgien vor. Bekannt ist aber, dass Franz von Assisi die Formel in seinem Segen für Bruder Leo verwendete. Es war Martin Luther, der diesen Segen empfahl und im evangelischen Gottesdienst etablierte. Dazu wurde er durch die historische Auslegung der Messliturgie angeregt, wie sie im Mittelalter verbreitet war und die eine Beziehung zwischen dem Schlusssegen der Messe und dem Abschied Jesu Christi von seinen Jüngern bei der Himmelfahrt herstellte. Luther schlug vor, den aaronitischen Segen oder die Segensbitte aus Psalm 67 zu verwenden und erläuterte: Auf diese Weise, glaube ich, hat es auch Christus gehalten, als er in den Himmel aufstieg und seine Jünger segnete. In Luthers deutscher Messe von 1526 ist nur noch der aaronitische Segen als Schlusssegen vorgesehen. Und als Martin Luther den Segen in den evangelischen Gottesdienst einführte, übernahmen ihn auch Ulrich Zwingli und Josef Calvin, sodass der aaronitische Segen als ein Kennzeichen für einen evangelischen Gottesdienst gilt. In der evangelischen Landeskirche ist er sogar vorgeschrieben. Doch was ist so ein Segen eigentlich? In den mosaischen Büchern wird viel von Segen gesprochen. Abraham wird von Gott gesegnet. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ganz massiv wird die Bedeutung des Segens in 1. Mose 25, als Esau, also der Enkel Abrahams, sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht an seinen Zwillingsbruder Jakob verkauft und damit seinen Anspruch auf den Segen durch seinen Vater Isaak verliert. Vorangegangen war ein hinterlistiger Betrug durch Jakob und seine Mutter Rebekka, indem sie dem fast blinden Isaak durch Vorspiegelung falscher Tatsachen weismachten, Jakob wäre Esau und ihm so den Erstgeburtssegen abluchsten. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, iss von dem Wildbret deines Sohnes, auf das mich deine Seele segne. Da antwortete Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über alle Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er heißt mit Recht Jakob, das heißt der Hinterlistige, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle deine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, Vater? Segne auch mich, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Also hat es mit dem Segen doch etwas Wichtiges auf sich, wenn es zu einem solchen Betrugskrimi kommt, um Segen zu ergattern. Der Theologe Erich Schick erklärt, dass der Segen aus der göttlichen Schöpfungskraft stammt und dass der Mensch, obwohl er ein Geschöpf ist, auch ein Abbild Gottes ist und somit zum Segnen berufen ist. Schick geht weniger vom Akt des Segnens aus als vom segnenden Menschen. Dadurch, dass der Mensch gesegnet wird, kann er auch segnen. Wenn wir den Segen Gottes empfangen können, können wir ihn auch weitergeben. Segnen ist somit das Mitteilen, das Weitergeben von Kräften an andere, die in der himmlischen Herrlichkeit ihren Ursprung und ihr Ziel haben. Wenn im Neuen Testament davon die Rede ist, dass Jesus und auch seine Nachfolger himmlische Kräfte in das irdische Leben hineintragen, dann ist da von der Wirksamkeit und der Wirklichkeit des Segens die Rede. Alle Aussagen über geistliche Tatsachen wie das Fruchtbringen in Johannes 15 oder den Strömen des lebendigen Wassers in Johannes 7 oder die Überwindung des Bösen mit Gutem in Römer 12 und viele andere Aussagen weisen auf dieses große Geheimnis des segnenden Menschen hin. Wenn wir uns als Nachfolger Christi auf das Segnen einlassen, mehr dahinter sehen wollen als eine bloße Floskel am Ende des Gottesdienstes, dann lassen wir uns auf die unsichtbare Welt ein, von der Dietrich Bonhoeffer so wohltuend schreibt. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Eine Welt, in der wir von guten Mächten wunderbar geborgen sind. Doch die unsichtbare Welt, in die wir als Nachfolger Christi unweigerlich eintreten, ist vorerst noch kein kuscheliges Wolkenkuckucksheim. Das dürfen wir nicht vergessen in unserer Sehnsucht und nach dem Streben nach Geborgenheit. Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und für uns gilt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Liebe Gemeinde, das können wir nur eben mal nicht ändern. Das Leben als Christenmensch hat nun mal die beiden Seiten, die wir nicht voneinander trennen können, wie zwei Seiten einer Münze. Nur, um euch zu beruhigen, Das ist kein Umstand, der exklusiv den Christen vorbehalten bleibt. Allen anderen Menschen auf der Welt geht es genauso, nur merken sie es entweder gar nicht oder auf die falsche Weise. C.S. Lewis erklärt in seinem Buch Dienstanweisungen einen Unterteufel: Es gibt immer zwei Irrtümer über den Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in unmäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Wir wollen weder das eine noch das andere tun. Vor allem müssen wir uns aber nicht aus eigener Kraft in die Scharmützel dieser unsichtbaren Welt stürzen. Das wäre so, als würde man einem Kind den Lolli wegnehmen, aber wir wären das Kind. Jesus spricht: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das bedeutet auch in dem neuen Bund, dass gesegnet werden und segnen unmittelbar an die Person Jesu gebunden sind. Hier zeigt sich das Geheimnis der inneren Lebensverbindung zwischen dem Erlöser und den Erlösten. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Luther übersetzt hier das Wort Macht. Das bedeutet innere Vollmacht oder sieghafte Gewissheit im Gegensatz zur äußeren Gewalt. Sie war auch bezeichnend für das Reden und Wirken Jesu und ist es auch uns als seinen Jüngern verheißen. Und sie bedeutet Segenskraft. Johannes spricht vom Aufnehmen als Bedingung für den Empfang dieser Vollmacht, dieser Segenskraft. Das geschieht dann, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, aber immer wieder im Gebet. Nur der betende Mensch kann ein segnender Mensch sein. Wir wachen nicht eines Morgens auf und sind segnende Menschen. Segen ist keine Kraft, die man erlernen kann, und wir sind auch nicht die Zauberer, die sie ausüben. Der Segen fließt uns von Gott zu. Nur der Gesegnete kann ein Segnender sein. Dennoch darf man nicht verschweigen, dass der Segensfluss auch gehemmt werden kann. Paulus schreibt an die Korinther: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen werden. Und er betont: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Segnen und der Person des Segnenden. Noch einmal, da ist nichts, was wir aus unserer Kraft heraus tun könnten, müssten oder sollten. Aber unser Verhalten, unsere Integrität als Christ entscheidet darüber, ob aus dem Gesegneten auch ein Segnender wird. Ziel des Christen ist es ja immer, Christus ähnlicher zu werden. Paulus beschreibt das im Brief an die Galater so: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Im hohepriesterlichen Gebet im Johannesevangelium betet Jesus für seine Jünger: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Paulus betont das an mehreren Stellen seiner Briefe. Es geht um nichts weiter als um Vollkommenheit, wie Jesus selbst erklärt hat. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht um Heiligung. Doch gerade dieser Bemühung um Heiligung droht Gefahr, sowohl durch Fehlverhalten, das die Bibel Sünde nennt, aber auch durch die Gefahr pharisäischen Richtens, der Gesetzlichkeit und biblischer Überspannung von Anforderungen an sich und auch an andere oder auch Kritiksucht in geistlicher Verkleidung. Kurz und gut, die Gefahr für die Heiligung liegt vor allem in der inneren Unwahrhaftigkeit. Und gerade hier gilt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin nicht gerade der Kritiker von Verhaltensweisen. In meinem Weltbild gibt es mehr sowohl als auch, wie entweder oder. Aber eins ist sicher, so wie die Unwahrhaftigkeit vor Gott und den Menschen den Segen hemmt, so macht die Wahrheit frei, auch zum Segnen. Doch die schwerste Befreiung ist die Vermischung von Göttlichem und Menschlichem, vom Segnen wollen und dem eigensüchtigen Handeln. Trotzdem kann die Wirklichkeit des Segnens im Leben und im Umfeld des Segnenden eine heilige Neuausrichtung bewirken. Hier findet eine Wechselwirkung zwischen dem Streben nach Heiligung als Bedingung für den Segen und der Wirkung des Segens auf die eigene Seele statt. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr werden wir sehen, dass ein ununterbrochener Strom von Segen aus der himmlischen in die irdische Welt fließt. Doch kommen wir nun zurück zu dem aaronitischen Segen aus 4. Mose. Das war jetzt ungefähr die Hälfte. Der Zuspruch des Segens ist eine priesterliche Aufgabe. Aaron war faktisch der Urvater des Priestentums im Alten Testament. Und durch die Offenbarung Gottes an Mose wurde ihm der Auftrag gegeben, das Volk Israel zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Durch die Du-Ansprache wird der Segen zu einer persönlichen Sache. Der im Zuspruch vermittelte Segen beinhaltet zunächst die Gewährung des Lebens und all dessen, was zum Wohlergehen dient, wie Fruchtbarkeit, Lebenskraft, Glück, Gedeihen. Im Alltäglichen wie im religiösen Leben hat er seinen festen Ort. Er wird mit dem traditionellen Zuspruch des Schutzes und der Bewahrung verbunden, wie man ihn in ausführlicherer Form aus den Segenswünschen von Psalm 121 kennt. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Zunächst mal soll das Leuchten des Angesichts die positive Ausstrahlung eines lächelnden Gesichts darstellen. Wenn etwa in einem literarischen Text das positiv zugewandte Angesicht des Königs mit dem Leuchten der Sonne verglichen wird, so bringt dies das Wohlwollen und die Zugewandtheit des Herrschers zum Ausdruck und stellt den Erweis seiner Gunst in Aussicht. So heißt es auch in Sprüche 16, Vers 15, im Lichte des Angesichts eines Königs ist Leben. Das Angesicht Gottes ist, sichtbar oder unsichtbar, Ausdruck für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Wenn das Segenwort hier zuspricht, dass Gott sein Antlitz selbst leuchten lassen möge, so sagt es dem Gesegneten ebenfalls ein solches Leben unter den Bedingungen der Gerechtigkeit und des Rechts zu. Es antwortet damit auf die Bitten des Einzelnen wie der Gemeinde. und sei dir gnädig. Wenn das Segenswort den Erweis der göttlichen Gnade zuspricht, erscheint es gewissermaßen wie eine Antwort auf die Klagen und Bitten derer, die um ihr Recht und ihr Leben bangen und derer, die um Vergebung für ihre Vergehen ersucht haben und auf die freie Zuwendung Gottes hoffen. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Das grundsätzliche Prinzip, dass es vor Gottes wie auch vor dem Gericht der Menschen kein Ansehen der Person geben soll, kommt im Alten Testament in der Wendung zum Ausdruck, dass Gott sein Angesicht nicht erhebt und keine Bestechung annimmt. Dem aber, dem Vergebung gewährt wird, erhebt man das Angesicht. Und Gott gewährt dem Gerechten, der demütig um etwas bittet, dass er sein Antlitz seinerseits erhebt. Wenn das in seiner Formulierung im Alten Testament dieses einmalige Segenswort also zuspricht, Gott möge sein Angesicht zu jemand erheben, so verheißt es bleibende Vergebung und Zuwendung zu dem Gesegneten. Demgegenüber wird die Abwendung des Angesichts Gottes als todesbedrohlicher Verlust seiner Gegenwart empfunden. Und last but not least, und gebe dir Frieden. Denn der letzte Segenswunsch gibt zusammenfassend das Lied allen Segens an, das Ziel allen Segens an. Den Frieden, den Gott gibt. Der Segen, der Schlusssegen des Gottesdienstes, ist also keineswegs nur ein Hinweis darauf, dass wir uns innerlich auf Kaffee und Kekse vorzubereiten haben. Dadurch, dass er von Gott selbst inspiriert wurde, empfasst er alle guten Gaben, die Gott gibt. Er ist die Verheißung, dass Gott uns liebt, uns positiv, ja sogar mit einem Lächeln zugewandt ist, dass er uns seine Gnade, sein Wohlwollen und seinen Frieden zuspricht. Es ist ein Zeichen, dass seine Arme offen sind und wir nun zu ihm kommen können. Es ist aber auch ein Zeichen, dass wir an die göttlichen Segensströme angeschlossen sind und diese in gleicher Weise weitergeben können, dürfen und sollen. Ist Evangelisieren das Weitersagen von Gottes Wort, so ist Segnen das Weitergeben von Gottes Kraft, so wie es verheißen wurde, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.